Herzlich willkommen auf der Frostcon 19. Schön, dass ich hier noch in so viele Gesichter zu so später Stunde gucken darf. Machen wir mal eine kleine Fragerunde. Wer von euch macht irgendwas mit Heimautomatisierung? Mal Hände hoch. Da ein Zuschauer sagt noch nicht. Wer von euch hat schon mal was von Home Assistant und Co. gehört? Wer von euch hat irgendwie so einen Wust aus Adaptern, Zwischensteckern und Co. Irgendwo hinterm Schrank versteckt? Wie es anders gehen kann, erzählt euch jetzt der Michael, der hat eine Mini-SPS gebaut und erklärt euch jetzt wie, was, warum und wo. Und viel Spaß.
Jo. Dann, ja, schön, dass ihr alle da seid. Ist ja schon relativ spät. Mein Name ist Michael Schwab. Ich habe meine eigene Firma, DE Solution, bin Informationselektroniker. Habe damals auch bei der AEG gelernt und da hatten wir relativ viel mit SPS zu tun. Vielleicht ist das nochmal so eine Sache, dass ich mir dann selber mal eins gebaut habe. So, dann kommen wir mal zum Inhalt des Vortrags. Ein paar Folien zur Motivation, wieso ich den Vortrag mache, wieso ich die SPS gebaut habe. Dann gehen wir ein bisschen durch die Hardware durch, um mal zu sehen, was ist das überhaupt. Schauen uns die Software an, schauen uns ein paar Anwendungen an und zum Schluss die ganzen Ressourcen, die ich ins Netz gestellt habe, wenn man da selber was mitmachen will und da selber mal eins aufbauen möchte. Motivation der Entwicklung war: Es gibt ja verschiedene Plattformen, Raspberry Pi, ESP32, Arduino, sind aber für professionelle Steuerungsaufgaben oder semi-professionelle Steuerungsaufgaben nur schwierig zu verwenden, weil IOs nicht richtig isoliert sind. Also letztendlich geht man immer direkt auf den Mikrocontroller drauf. Und da gab es auch schon mal einen Vorfall, hatten wir gemacht mit Bewegungsmeldern und dann hat 30 Meter weiter der Blitz eingeschlagen und allein durch die Induktion in den Leitungen war nachher alles kaputt. Das sollte natürlich nicht passieren. Deshalb war dann die Idee, okay, man macht mal eine SPS, die auch jahrelang zuverlässig laufen kann in so einem heim- und semiprofessionellen Umfeld. Die Raspberry Pi und Arduino haben auch wenige Varianten von Ein- und Ausgängen. Man hat ein paar AD-Wandler und dann 0 oder 5 Volt mit ein kleines bisschen Strom, aber nicht das, was eine reguläre SPS hat. Sind meistens an den SoC direkt gekoppelt und das ist natürlich mit der Überspannung und so weiter etwas schwierig. Es gibt verschiedene Shields für die Sachen, also so Aufsatzplatinen, sind aber auch eher Bastellösungen, wo man dann mal zu Hause gucken kann, wie könnte man es denn machen, aber man darf es nicht zu fest angucken, sonst fällt es meistens wieder auseinander. Deshalb habe ich dann gesagt, okay, kriegen wir ganz schlimm die Featureitis, wir machen eine Platine, mit der man alle Mess- und Regel- und Steueraufgaben ein für alle Mal lösen kann, die so zu Hause anfallen. Deshalb gibt es auch keine definierte Bestückung dafür. Man kann das in weiten Grenzen anpassen und tut eigentlich auf eine vorgefertigte Platine immer nur das drauf, was man gerade braucht und kann es auch relativ frei sogar noch beeinflussen, was es dann nachher macht. Motivation zum Vortrag war: Die Sache ist fertig entwickelt, also das ist 2009 entstanden, so ist auch der Name entstanden, Jackalope. Wir suchten lange nach einem Namen, bis dann irgendjemand mal meint, so ja, Jackalope, Wolpertinger, es gibt im Moment eine Ubuntu-Version, John T. Jackalope, wollt ihr da nicht irgendwas nehmen? Da dachte ich, okay, dann heißt es jetzt Jackalope. Ist fertig entwickelt, gibt teilweise jahrelanger Produktivbetrieb für eine Solaranlage hier in Bonn, die wir mal damit gesteuert haben, das Ding ist mittlerweile schon wieder abgebaut. Es gibt wenig Alternativen, die so richtig produktiv einsetzbar sind und ich habe es noch nie öffentlich so richtig umfassend vorgestellt. Deshalb dachte ich, okay, wenn es schon fertig ist und man es verwenden kann, gibt es vielleicht noch jemand anderen außer mir, der das verwenden kann. Gucken wir mal, wie das aussieht. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. So sieht das Ding fertig aufgebaut aus. Ist eine Platine, die man dann selber bestückt und es gibt halt verschiedene Baugruppen und verschiedene Funktionsgruppen auf der Platine. Hier unten, das ist erstmal der Mikrocontroller, das ist ein Atmega 328, ein Atmega Mikrocontroller, ein 328er, 32 Kilobyte Flash und 2 Kilobyte RAM hat der. Dann haben wir hier den Quarz dazu. Das sind die Widerstände für die Analog-Digital-Wandler, die in dem Mikrocontroller drin sind. Da gibt es 4 Kanäle, die da reingehen. Hier ist noch ein 433 MHz Funkmodul mit drauf, das die ganze Sache relativ spannend macht, weil man dann auch Funkvernetzung machen kann. Hier drüben sehen wir ein Digital-Analog-Wandler. Das Modul hat 2 Analogausgänge mit 4096 Bit Auflösung oder 4096 Stufen Auflösung, 12 Bit sind das. Dann RS-232, RS-485 ist hier nicht bestückt. Dann haben wir noch Vorverstärker für die Analog-Eingänge, haben das Übliche, was bei einer SPS ist, Optokoppler für die Eingänge, Relais für die Ausgänge, hier ist nochmal oben Optokoppler. Und ein kleines Schaltnetzteil mit drauf, dass man so zwischen 8 und 35 Volt als Versorgungsspannung da reintun kann und der wandelt das dann in 5 Volt. Hier hinten haben wir verschiedene Wannenstecker, das ist einmal ein Stecker für die Programmierung. Das ist eine serielle Schnittstelle, wo man einen Raspberry Pi direkt anschließen kann. Und hier sind nochmal verschiedene digitale IOs rausgeführt für verschiedene weitere Anwendungen, die man damit machen könnte. Also wenn man irgendwie sich selber was bauen will, um da was dran zu stecken. Hier gibt es noch einen Jumper für die Stromversorgung. Das Interessante daran ist, man kann einen Raspberry Pi direkt anschließen und dann kann entweder das Raspberry Pi das Jackalope mit Strom versorgen oder eben umgekehrt, so man sagt, okay, man nutzt das Schaltnetzteil auf dem Jackalope, um das Raspberry Pi zu versorgen. Nächstes Bild sind die Anschlüsse, die man nach außen, Ampere was? 5 Volt 30 Milliampere braucht er und das Schaltnetzteil kann 2 Ampere. Das heißt, du kannst den Raspberry Pi locker damit versorgen. Und da, ja, wenn du so ein ganz aktuelles hast, schaffst du es vielleicht nicht ganz, aber man braucht nicht unbedingt die 8 GB Variante in supermodern. So, hier sind die Anschlüsse. Es gibt einmal eine serielle Schnittstelle. Das ist auch die Ansteuerung von dem ganzen Gerät. Es hat eine Kommandozeile, wo man Kommandos reingibt, was es machen soll. Und dann holt man eben Werte raus, wie zum Beispiel, gib mir mal von den Analog-Digital-Wandlern die Werte oder schalte irgendein Relais. Kommen wir auch nachher noch dazu. Das sind die Anschlüsse über so Schnellklemmen, die man per Hand bedienen kann. Da haben wir hier drüben erstmal die ganzen Relais-Anschlüsse und Optokoppler. Das teilt sich. Die Relais mit den Optokopplern, das kann man mit den Jumpern dann einstellen, ob eben diese Eingänge auf ein Relais oder auf einen Optokoppler gehen. Und hier rechts haben wir hauptsächlich die Analog-Eingänge und die Analog-Ausgänge. Das hier ganz rechts ist die Stromversorgung. Und ja, hier rechts ist, weiter rechts ist noch die Antenne, wo man eine 433 MHz Antenne dran machen kann, um mehrere dieser Module zu vernetzen. Dann nochmal hier die Einzelheiten, was ich schon fast alles gesagt habe. Mikrocontroller Atmega 328, die klassischen SPS-IOs, da sind 6 Relais drauf, die als Schließer ausgelegt sind, können Spannung bis 30 Volt, Strom bis 1 Ampere. Dann 8 Optokoppler als Eingang 3 bis 30 Volt. Wir haben 4 Analogeingänge mit Widerstandsvorteilern und Überspannungsschutz mit Z-Dioden. Die haben, gehen auf die 10-Bit-AD-Wandler in dem Atmel-Mikrocontroller drin. Wir haben 2x Analogausgänge über einen Digital-Analog-Wandler. Und das hat jede Menge Jumper drauf, das gute Teil, damit man auch wirklich alles so anpassen kann, wie man das gerade braucht für die individuelle Anwendung. Das war mir sehr wichtig, dass ich sagen kann, okay, ich habe eine Platine und dann kann ich mit relativ wenig Änderungen mir alle Konfigurationen dort schalten, die ich gerade brauche. Dann haben wir das Schaltnetzteil, 8 bis 30 Volt oder 8 bis 35 Volt zur Stromversorgung. Das Jackalope selber braucht etwa 30 mA. Das heißt, da ist relativ viel Raum nach oben, weil das Netzteil kann etwa 2 Ampere. Wir haben 2x Operationsverstärker für die Analogeingänge, wenn man irgendwie kleinere Spannungen messen will und das hochverstärken will. Es ist auch ein Messverstärker drauf designt, habe ich noch nie verwendet, aber wir haben den einfach mal reindesignt. Haben eine RS-232 oder RS-485-Schnittstelle über entsprechende Wandlerbausteile. Kann man also nur eine davon benutzen, aber es ist eben beides vorgesehen. Und es gibt 433 MHz Funk über ein RFM69CW-Modul von Hope RF. Das gibt es bei eBay zu kaufen und das kann also entweder AM, also Amplitudenmodulation oder Frequenzmodulation, kann 433 MHz Funksteckdosen von Intertechno ansteuern. Das ist in der Firmware mit drin, dass es eben die entsprechenden Wellenformen generiert, um diese Funksteckdosen anzusteuern. Ich hatte verschiedene Funksteckdosen im Test und manche, da kann man die Fernbedienung ja weiter werfen, als dass der Funk überhaupt reicht. Und das von Intertechno war so das, wo ich dachte, okay, das lässt sich wirklich verwenden. Also eine Funksteckdose ist an meinem Kühlschrank dran, weil ich einen variablen Stromtarif habe und den Kühlschrank auch mal ein paar Stunden am Tag ausschalte, wenn der Strom sehr teuer ist. Und es sollte dann auch natürlich wieder anschalten. Das funktioniert seit Jahren völlig einwandfrei. Dann ein besonderes Feature, man kann über die 433 MHz Funk bis zu 60 Einheiten Funk vernetzen davon. Das heißt, man hat eine Einheit, wo die serielle Schnittstelle benutzt wird und kann dann aber auf andere Einheiten über die Funkschnittstelle zugreifen. Das habe ich implementiert mit dem eigenen Netzwerkprotokoll, das so ein kleines bisschen an TCP angelehnt ist. Also es hat Frame-Seriennummern und eine Checksumme hinten dran. Und es wird auch, wenn mal die Bestätigung nicht schnell genug kommt, neu gesendet, so und so viel Mal, damit es eine halbwegs zuverlässige Funkverbindung gibt. Die 433 MHz haben trotz geringer Sendeleistung mit WLAN verglichen eine relativ hohe Reichweite. Also wir hatten eins im dritten Stock stehen und das andere stand im Keller von den Jackalopes und die haben ohne Probleme miteinander kommuniziert. Hängt ein bisschen an der Antenne. Ja, da war eine Frage. Ja, nimm gerade das Mikro, dann haben wir es drauf auf dem Ton.
Es war eine Frage zu den 433 MHz. Also da gab es mal vor ein paar Jahren so eine rechtliche Einschränkung, weil es da sehr, sehr viele sehr schlechte Auto Öffnungsschließsysteme gibt. Mhm. Und da wurde dann halt gesagt, irgendwie andere Anwendungen dürfen nur noch mit einem sehr extremen Tastverhältnis arbeiten. Also, weiß nicht, irgendwie 1 zu 1000 oder so.
Frag mich nicht, ich kenne das nur von den 868 MHz, wo es klare Restriktionen gibt, wie viel Airtime du machen darfst. Bei den 433 weiß ich nicht, weil da hast du auch die Funksteckdosen und solange du da auf den Sender drückst, sendet das Ding. Ja. Von daher, keine Ahnung. Hier ist wichtig, die Reichweite hängt nicht nur von der Sendeleistung, auch von der Antenne ab. Man kann das auch so einschränken, dass man nicht sehr weit empfangen werden kann. Ja. Diese ganze Netzwerkfunktionalität ist sehr einfach über ein Kommando in dem Command-Line-Interface zu benutzen, zeige ich gleich noch. Man sagt einfach Select und dann gehen die ganzen Kommandos an eine andere Steuerung, transparent über Funk und man merkt selber nicht allzu viel davon. Das macht dann auch potenzialfreie Messungen möglich. Ich weiß nicht, wer sich in der Elektrotechnik so weit auskennt. Es gibt da das Problem, wenn man irgendwas misst, dann muss es halt zu einem Massepotential Bezug haben. Und wenn man da irgendwelche Messgeräte dranhängt, die dann mit Strom versorgt werden, die dann noch irgendwo elektrisch mit anderen Geräten verbunden sind, ist das nicht so toll, wenn man nicht ganz genau weiß, wie dieses elektrische Netzwerk dann aufgebaut ist. Das ist manchmal dann doch ein Kochrezept für ein großes elektrisches Feuerwerk. Deshalb kann man das hier so benutzen, dass man es eben nicht weiter an irgendwelche Sachen anschließen muss, die es dann mit Strom versorgen oder irgendwelche Verbindungen herstellen, die nicht gewünscht sind. Hat man manchmal auch bei der Stereoanlage früher gehabt, sogenannte Brummschleifen, dann brummt es irgendwo, weil irgendwelche Ströme fließen, die da gar nicht hin sollen. Man kann das, hatte ich vorhin schon gesagt, man kann es einfach ans Raspberry Pi anschließen. Hier mal so eine Geschichte, wo ich das mal gemacht habe. Und die Stromversorgung ist halt wechselseitig. Ich habe es so ausgelegt hier, dass das Jackalope das Raspberry Pi mit versorgt. Das steht in Frankfurt auf dem Dachboden, das Ding, und misst verschiedene Temperaturen. Da haben wir einen Temperatursensor, der hat oben im Schornstein drin, da ist ein Holzofen unten dran. Und dann sieht man immer relativ genau an der Abgastemperatur, wie der Ofen gerade brennt und wann man die Klappen wie steuern muss, um möglichst die Wohnung zu heizen und möglichst wenig die Umgebung. Ich gehe mal kurz in den Schaltplan hier hinein. nur um die einzelnen Sachen mal ein bisschen zu zeigen. Das ist diese Klemme an der linken Seite, wo die ganzen Relais angebracht sind. Dann sieht man hier Relay 6 Main, Relay 6 Off. Das ist hier drüben der, das ist immer als Schließer geschaltet, die Relais. Und die Optokoppler sind direkt hier nebendran. Das heißt, man aktiviert dann über den Jumper den Optokoppler. Das ist hier durchverbunden. Und kann hier über den Jumper dann auswählen, ob man eben auch den Optokoppler benutzen will oder das Relais benutzen will. Das ist alles etwas überbelegt, dass man sagen kann, okay, ich brauche nicht 6 Relais und 8 Optokoppler gleichzeitig. Ich wähle eben aus, wie viel von welcher Sache ich brauche. Dann haben wir hier oben sind die Vorteiler für die Analogeingänge. Da sieht man, okay, man hat einen Widerstandsvorteiler, hat noch einen kleinen Kondensator da drin, um irgendwelche Hochfrequenzen abzufangen. Und eine 5-Volt-Z-Diode, damit, wenn Überspannung auftritt, das abgeleitet wird. Der AD-Wandler empfehle ich, den auf eine Referenz von 1 Volt zu setzen. Dann hat man da genug Platz zu den 5 Volt. Außerdem hat der Mikrocontroller eine Referenzspannung von 1 Volt eingebaut. Dann muss man sich da keine Gedanken drum machen, dass die Messung entsprechend genau wird. Das ist nochmal so ein Vorverstärker. Kann man hier die Verstärkung einstellen. Der geht dann hier auch auf den Vorteiler mit seinem Ausgang. Was haben wir noch? Das ist der Digital-Analog-Wandler. Hier sind die MAX481, MAX232. Das ist die Schnittstelle, entweder RS485 oder RS232. Hier ein wichtiger Jumper, wenn jemand von euch das aufgebaut hat und man merkt, okay, die serielle Schnittstelle funktioniert gar nicht. Ja, man muss hier noch einen Jumper setzen, um die RS232-Schnittstelle wirklich mit dem Mikrocontroller zu verbinden, weil man hier auswählen kann, RS232 oder RS485. Da bin ich auch selber schon ein paar Mal drüber gefallen. Das haben wir hier unten, das sind die IOs, diese Wannenstecker, die man sieht. Einmal das Digitale, das sind einfach die IOs, die die Relais befeuern, mit rausgeführt. Dann hier die Sache für den Raspberry Pi. Und hier hinten ist die Programmierschnittstelle. Das hier unten ist das Schaltnetzteil. Ist jetzt nicht so spannend, das ist ein Standardding, auch nach Datenblatt aufgebaut. Das hier ist der Mikrocontroller selber. Und hier oben haben wir noch das Funkmodul. Das sind dann verschiedene Widerstände zur 3,3-Volt-Konvertierung. Das Originaldesign hat ein RFM12 verwendet, das mit 5 Volt arbeitet. Das gab es dann irgendwann nicht mehr zu kaufen. Dann haben wir das Design geändert und haben hier ein RF69CW eingebaut, das mit 3,3 Volt arbeitet und dann eben diese ganzen Widerstände zur Spannungskonvertierung braucht. Das ist diese Steckleiste rechts, die den ganzen analogen Kram beinhaltet. Da hat man dann eben auch Jumper, wo man sagt, okay, wir können die Analog-Digital-Wandler 1, 2, 3 und 4 draufschalten oder dann Ausgang von dem Digital-Analog-Wandler A und B. Oder wir haben hier noch 2 Optokoppler, die wir verwenden können, die man auch alternativ da draufschalten kann. Was es auch gibt, hier ist einmal Optokoppler Crown noch eine Klemme. Da kann man auch 5 Volt drauf schalten. Wo ist der Jumper? Hier unten irgendwo. Ja. Damit man manche Sensoren, wie jetzt Temperatursensoren, LM135, die brauchen 5 Volt zum Betrieb. Und dann kann man den Jumper setzen und hat dann gleich 5 Volt und Ground und das Messsignal rausgeführt, sodass man die einfach dreipolig anschließt. Und dann funktioniert die ganze Sache, ohne dass man irgendwie was weiteres noch machen muss. So, weiter geht's im Vortrag. Haben uns die Hardware kurz angeguckt, gucken uns die Software an. Es wird über Textkommandos, über die serielle Schnittstelle gesteuert, das Ding. Es gibt dazu auch eine kleine Dokumentation, die ist nicht mehr ganz vollständig, aber es gibt eine Hilfeseite in der Firmware drin. Das heißt, man tippt einfach Help ein und dann gibt er alle Kommandos mit einer Beschreibung aus, was man damit machen kann. Jetzt hier mal ein Beispielkommando. Man gibt einfach ein ADC in all und er antwortet dann mit 4 Werten, die er ausliest aus den AD-Wandlern. Es ist auch so, dass er in der Firmware ist so gemacht, dass ein Kommando, das man reingibt, es kann 2 Parameter tragen und zurückkommen immer 4 Parameter im Maximum Und das sind alles INPS-16-Werte, also plus minus 32.700 und ein paar gequetschte. Jetzt kann ich es mal live vorführen, wenn mir das gelingt. Mal gucken, ob wir hier rüberkommen. So. Wenn ich den anschalte, meldet der sich mit so ein paar... Nein, er meldet sich nicht. Gucken nochmal. Ne. So, da ist er. Sagt kurz, was gibt so ein Debug-Page aus, sagt, okay, lädt die EEPROM-Values, sagt, welcher Chip da drauf ist, setzt verschiedene andere Werte, kommuniziert mit dem RFM69, sagt, welche Signalstärken da eingestellt sind. Der arbeitet mit 4800 Bit pro Sekunde über die Luftschnittstelle. Und welcher Kanal eingestellt ist, da gibt es ein kleines Perl-Script, das ich dazu geschrieben habe, wo man verschiedene Kanäle einstellen kann, was dann für verschiedene Frequenzen im 433 MHz-Bereich sind. Die Funksteckdosen arbeiten mit 433,92 oder 95 und das ist genau dieser Kanal 13. Und dann habe ich eben Kanäle definiert, die im Raster da drüber und da drunter liegen, die man da einstellen kann. Die Analog-Digital-Referenz ist 1 Volt. Dann kann man noch einen Wellenwiderstand für den Eingang setzen von dem Funkmodul. Der ist auf 200 Ohm eingestellt. Und es gibt noch die Möglichkeit, einen JSON-Output zu machen, anstatt dieses normalen textuellen Outputs, damit man das besser parsen kann. Ich habe auch ein kleines Perl-Library dafür geschrieben, das man direkt verwenden kann, um den Kommandos zu schicken und das Output zu parsen. Na komm. So, wenn ich jetzt sage hier Help, dann gibt es die ganzen Kommandos, die er kann. Kann man sich dann alle ansehen, auch in der Doku. Ich lese jetzt mal die AD-Wandler aus. Und dann kriegt man die entsprechenden Werte. Hier ist nichts dran an dem Jackalope, das ich hier verwende. Deshalb gibt es so randomisierte Werte. Wenn ich jetzt die Funkschnittstelle verwenden will, dann haben wir hier oben gesehen, er zeigt auch, jetzt zeigt er hier gar nicht. Doch, da sagt er, er hat die Adresse 12. Ich habe jetzt noch ein zweites Jackalope hier liegen, das hat eine Adresse 10. Die kann man einstellen mit einem Kommando SLA, Set Local Address. Und dann gibt man ihm einfach innerhalb des Netzwerks eine Adresse. Das geht ja sowieso nur von 1 bis 60. Und wenn ich jetzt sage hier Select 10, dann hat er ein anderes Jackalope selected, das hier nebendran liegt. Also dieses hier. Und dann kann ich aus diesem Jackalope die Werte auslesen, einfach über Funknetzwerk, ohne dass ich mir da viel Gedanken drum mache, wie steuere ich das Netzwerk an. Und wenn ich jetzt wieder sage, Select 0, dann bin ich wieder auf dem Lokalen und kriege wieder diese randomisierten Werte. An dem anderen Jackalope sind Temperatursensoren dran, deshalb gibt es hier auch ein paar sinnvolle Werte, 34, 39, 5 und so weiter und so weiter. Gut, die einzelnen Kommandos müsste man dann mal im Einzelnen durchgehen, wenn jemand das verwenden möchte. Wenn ich das jetzt hier mache, dann langweile ich euch wahrscheinlich zu Tode. Nein? Ja, sagen wir mal nehmen wir mal die wichtigsten Kommandos, was es gibt. Also es gibt eine Konfiguration, die ich speichern kann, wo drin steht, welches Signalstärke verwende ich, welche Baudrate verwende ich auf der Luft, welchen Kanal verwende ich, welche Sendeleistung verwende ich. Das kann ich im EEPROM speichern, damit das, wenn der hochbootet, das alles gesetzt ist. Sonst wäre es natürlich auch schwierig, per Funk mit irgendeinem neu gebooteten Gerät zu kommunizieren, wenn der gar nicht weiß, was der für eine Adresse hat und wie die Funkparameter sind. Dann gibt es noch einen Speicher auch im EEPROM, da kann ich einfach Werte reinspeichern und kann sagen, es gibt 10 Speicherstellen, die können dann auch jeweils 16-Bit Integer speichern. Das kann ich für interne Programme verwenden, kann ich dann nachher noch zeigen. Na, komm her. Was haben wir noch? ADC-IN, dann kann ich einen AD-Wandler auslesen und ich lese die auch gleich alle auf einmal aus mit dem ADC-IN-ALL. Ein besonderes Kommando ist das ADC-AVG-IN-ALL. Da kann ich über so und so viele Werte einen Durchschnitt bilden. Das hat sich nämlich gezeigt, wenn ich einen Temperatursensor anschließe und mache das mit einem hinreichend langen Kabel, wie das zum Beispiel gemacht ist für den Temperatursensor im Schornstein, kriege ich mit, wenn ich einzelne Werte auslese, nur irgendwelchen Müll, weil eben verschiedene Störspannungen auf den Adern induziert werden. Wenn ich aber sage, okay, mittle mir das mal über 5000 Werte, dann funktioniert das sehr gut. Und ich, ich habe nur den Durchschnitt da reingemacht und funktioniert total super. Ja, dann kann ich, was haben wir hier? Die Referenzspannung kann ich hier einstellen. Hier kann ich Duckout, kann ich einstellen, den Digital-Analog-Wandler, was der rausgeben soll, eben erster oder zweiter Kanal und dann 0 bis 4095 die Werte. Kann hier verschiedene Defaults für das Radiomodul setzen, Firmware-Version anzeigen. Ich kann ein DHT22-Modul anschließen, habe ich hier auch dran. Das ist so ein integrierter Temperatur-Feuchte-Sensor. Das kann ich einfach direkt auslesen, kann man auch gleich nochmal machen. Dann so verschiedene Testkommandos. Ja, MEM-Free hatte ich mal, um zu sehen, wie viel Speicher da noch frei ist. SLA, Local Address, damit adressiere ich eben die ganzen Sachen, die 60 Einheiten, die ich da per Funk erreichen kann. Muss jeder eine andere Adresse haben. Dann kann ich ein Setup-Frame schicken, ist auch mehr Debug, weil das Select, um die Funkverbindung zum anderen Gerät herzustellen, das macht es automatisch. Also wenn ich sage Select, dann geht er hin und schickt erstmal ein Frame an die andere Seite und sagt, hallo, ich möchte mit dir reden, wie das auch bei TCP so ist. Und dann sagt die andere Seite, ja, ist okay, ist initialisiert, du kannst jetzt mit mir reden und die Seriennummern und so weiter ist alles gesetzt. Dann habe ich einen Status für das Funkmodul, kann ich abfragen. Ich kann Ping auf die andere Seite schicken, einfach nur um zu sehen, ob die Funkverbindung wirklich steht. Dann gibt es noch einen anderen Status für das Funkmodul. Hier kann ich den Kanal einstellen, 1 bis 23. Das ist in der Firmware festgelegt. Das sind dann eben in gewissen Frequenzschritten die unterschiedlichen Frequenzen im 433 MHz-Bereich, die da verwendet werden. Kann die Baudrate einstellen. Normalerweise ist das 4800 oder 9600 Bit pro Sekunde. Das hat dann auch eine entsprechende Reichweite. Wenn man es viel schneller macht, nimmt einfach auch die Reichweite stark ab. Dann kann ich die Sendeleistung hier setzen von, was sind das, wenigen Mikrowatt bis 10 oder 20 Milliwatt kann der, 10 Milliwatt sind eigentlich erlaubt dafür. Kann einen RSSI-Scan durchführen oder RSSI-Survey, da geht er alle Kanäle durch und guckt, wie viel Rauschen auf der Luft ist und gibt das dann aus. Wenn wir uns auch gleich mal angucken. Das ist nur ein Test hier, die Frequenz, kann JSON-Nachrichten an- und ausschalten, dass eben die Ausgabe in JSON erfolgt oder eben so im Klartext. Hier kann ich ITS, Intertechno-Kommandos senden, das sind direkt dann die Bitmuster, die an die Steckdosen gesendet werden. Da gibt es dann einen sogenannten, auch eine Adresse und eine Gruppe und ob ich das an- und ausschalten will und wie oft ich das senden will. Weil normalerweise, wenn man das mit der Handfernbedienung macht, wird das, glaube ich, 16 Mal das Signal gesendet. Ich kann direkt in den Bootloader reinspringen von der Firmware aus und kann über den Bootloader, der auf dem System ist, eine neue Firmware flashen. Und das war es eigentlich schon soweit. So. Okay. Das ist der Status von dem Funkmodul. Sieht man, okay, ist auf Kanal 13 eingestellt, hat die Adresse 12 und minus 18 dBm Sendeleistung und hat eine Empfindlichkeit von minus 100 dBm. Das kann man sehr genau einstellen in dem Modul. Was wollten wir noch? Macht er das so? Nee, Und da gibt's, es gibt natürlich hier entsprechende Hilfetexte, die hinterlegt sind. Das heißt, man hat da kein Problem, wenn es mal nicht klappt, rauszufinden, was der von einem will. So. Dann fragt er jeden Kanal mal 10-mal ab und guckt, was er an Rauschen auf der Luft findet und gibt das dann entsprechend aus. Und kann man sehen, ob irgendwas gestört ist oder ob da irgendwelche Funkprobleme da sind. Gut, so viel zu dem Command-Line-Interface. Kommen wir weiter zur Software. So ist mein Cursor hin, da unten rechts. So, Steuerung über Textkommandos haben wir jetzt hinreichend uns angesehen. Dann, es gibt ein Perl-Library zur seriellen Kommunikation, damit man das nicht alles von Hand machen muss und das programmatisch eben abwickeln kann. Dann gibt es eine Funktion drin, Jackalope Init, dann guckt er, ob die serielle Schnittstelle da ist. Und wenn man dann irgendein Kommando ausführen will, dann gibt es eine Funktion getCMCResult und dann schickt man das Kommando dahin und kriegt dann eben die 4 Werte und noch irgendwelche Statusnachrichten zurück. Was es auch noch gibt, ist die Möglichkeit, das Standalone laufen zu lassen, weil es ja immer das Problem ist, man sagt, okay, ich will das aufgebaut haben, aber ich will nicht einen Raspberry Pi dranhängen, damit der mir die ganze Zeit diese Kommandos ausführt. Es gibt in der Firmware einen Abschnitt, wo man quasi solche Eingaben über die serielle Schnittstelle nachbilden kann und die Ausgaben dann in Variablen bekommt, die man dann in einem C-Programm weiterverarbeiten kann. Also hier, das ist diese Geschichte, man hat eine Funktion in der Firmware, wo dieses lokale Programm dann abgelegt wird, die heißt der Exec Internal Program. Und das kann man auch an- und ausschalten. Ich hatte vorhin gesagt, es gibt diese 10 Speicherstellen, die man mit getmem und setmem beschreiben kann. Dann kann man eben sagen, wenn man in die Speicherstelle 0 eine 1 reinschreibt, dann läuft das interne Programm los. Wenn man das ausmachen will, schreibt man wieder eine 0 rein, dann bleibt das gute Stück stehen. Und jetzt hier mal so ein paar Zeilen aus dem Programm. Wir deklarieren eine Variable. Und führen ein Kommando aus, wie wir es auf der Kommandozeile eingeben würden, also jetzt getmem und dann Speicherplatz Nummer 7 und tun das in die Variable hier hinein und verwenden das dann weiter, um ein weiteres Kommando auszuführen, nämlich adcavgin, also den Durchschnitt von verschiedenen Werten, die wir aus dem Analog-Digital-Wandler auslesen, dann hier aus Kanal 1 und eben über so und so viele Werte gemittelt, wie wir hier aus der Speicherstelle Nummer 7 ausgelesen haben. Und dann kann man damit ein paar Berechnungen durchführen und kann dann wieder weitere Kommandos absetzen, die zum Beispiel, das ist ein kleines Stück Code aus der Solarsteuerung, was dann sagt, wenn die Spannung von der Solarzelle so und so hoch ist, dann fahr die Leistung hoch und nimm mehr Leistung aus der Solaranlage oder fahr es eben runter, weil die Sonne nicht so stark scheint. Es gibt einen Bootloader da drin, habe ich auch schon gesagt, dann kann die Firmware direkt über die serielle Schnittstelle geflasht werden und der Bootloader kann direkt über die Firmware gestartet werden. Ich kann es ja nochmal zeigen. Na, komm. Dann springe ich direkt hier in den Bootloader rein und dann könnte ich direkt mit dem Programmieradapter da dran gehen. Und wenn ich hier Steuerung ein großes X drücke, dann springt er wieder zurück in die Firmware. So. Anwendungen. Temperaturmessung für den Holzofen, wo der Temperatursensor am Schornstein hängt. Es gibt eine Solarthermie, die wir in Frankfurt laufen haben. Daher sind diese Graphen, kurz zur, was man hier sieht, diese lila Linien, das ist Vor- und Rücklauf von der Solarthermie. Und dann gibt es noch eine Ringleitung. Das hat man ja manchmal im Haus, wo das warme Wasser ständig durchs Haus gepumpt wird, dass wenn man den Wasserhahn aufmacht, dann auch sofort warmes Wasser kommt. Das haben wir abgeschaltet, weil das natürlich dann ewig viel Energie frisst. Das wird nur auf Kommando eingeschaltet, kann man von da über Amazon Alexa steuern, haben wir so gemacht, dann sagt man ihm Warmwasser an, und dann startet er die Pumpe, die die Ringleitung befüllt, und das sind die Temperaturen hier auf der roten Linie, sieht man dann am Kesselausgang, dass das hochgeht, so wie eben in der Ringleitung warmes Wasser fließt. Die orangene Linie ist der Holzofen, das ist jetzt vom 14.07. hier der Graph, da war natürlich nichts mit Feuer machen, aber ich habe noch einen anderen Graph, wo man dann mal sieht, okay, das ist jetzt vom 31.03., dann haben wir den Ofen angemacht und dann geht die Temperatur im Schornstein auch entsprechend hoch. Und dann kann man, wenn der Ofen soweit angebrannt ist, das wieder zumachen, dass man eben die Wohnung heizt und nicht die Umgebung. So sieht das aus, kann man das sehen, ja gerade so, von der Solarthermie. Da steht halt das Jackalope hier oben, wird da mit Strom versorgt und hier sieht man die ganzen Kabel für die Temperatursensoren. Der rote Draht hier, das ist die Antenne, weil das hier ist auch nur über Funk angebunden. Die Hauptstation steht auf dem Dachboden und holt die Werte eben einmal pro Minute per Funk ab. Und das sind hier die Kabel von den Temperatursensoren. Und da ist auch nur relativ wenig drauf bestückt, weil ich eben nur den analogen Teil brauche dafür. Das steht bei mir zu Hause, ist die so eine Mini-Solaranlage. Da wird gemessen, wie viel Spannung kommt von der Solarzelle, wie weit ist die Batterie aufgeladen und gesteuert wird über die Digital-Analog-Wandler, wie viel Strom geht von der Solaranlage in die Batterie. Und dann wird immer so weit ausgeregelt, dass die Solaranlage die maximale Leistung liefert. Und wenn die Spannung anfängt zusammenzubrechen, dann wird eben wieder runtergeregelt mit dem Strom, der entnommen wird, sodass das immer im optimalen Arbeitspunkt betrieben wird. Das ist so ein, also das ist das Jackalope und das ist eben so ein Step-Up, Step-Down-Wandler, der macht eigentlich beides und wandelt eben die Spannung, die von der Solarzelle kommt, in die Batteriespannung und gesteuert wird der Ausgangsstrom und damit auch, weil die Batteriespannung nahezu konstant ist, damit auch die Ausgangsleistung. Gut. Weiterführende Doku. Es gibt ein Wiki dazu, oder es war mal ein Wiki, jetzt ist eine Webseite, wikilochas.org, Jackalope. Es gibt einen Reichelt-Warenkorb mit allen Bauteilen, wo man sich das dann zusammenstellen kann. Was man da drauf löten will, je nach persönlicher Anwendung, weil die Platine komplett zu bestücken, ist eigentlich unsinnig. Habe ich auch hier nur gemacht, um mal ja, ein komplettes Bestück zu haben. Aber alles, was im Produktivbetrieb ist, ist nur ganz teilweise bestückt, weil es eben genau die Bauteile enthält, die man für die Anwendung dann braucht. Das Funkmodul gibt es RFM69CW, gibt es über eBay oder Pollen. In dem Wiki gibt es eine Aufbauanleitung, da ist der Schaltplan verlinkt und da gibt es eine ZIP-Datei, wo die gesamte Firmware drin ist und auch dieses Perl-Library und der Bootloader. Und die Platine kann man über den Webshop beziehen und dann kann man auch selber mal damit rumexperimentieren. Ich habe auch noch 2-3 Platinen dabei, also wenn jemand meint, dass er das jetzt unbedingt haben möchte, kann er mich ansprechen. Gut, danke für die Aufmerksamkeit. Fragen und Antworten.
Genau, danke dir auf jeden Fall. Danke dir für deinen Talk. Gibt es Fragen im Publikum?
Alle tot erschlagen.
Genau. Einfach kurz aufzeigen. Genau, ich mache mein Mikrofon rum.
Ich weiß, dass das vielleicht etwas übertrieben ist, aber gibt es die Möglichkeit, einen 24-Bit-AD-Wandler für Audio damit anzuschließen, AD- und DA-Wandler, wo man eine Impulsantwort
für Audio
aufflasht? Aber mir ist klar, dass man bei den Memories das nicht machen kann vielleicht.
Nichts.
Oder in Zukunft gibt es sowas?
Nee, also ich werde das auch die Platine jetzt nicht mehr groß umdesignen, weil es eigentlich gezeigt hat, dass es so ziemlich alles abwickeln kann, was ich brauche. Aber jetzt Audio und 24-Bit.
Und 16-Bit, der Wandler, wie linear ist das Ganze?
Das ist ein Wandler in dem Mikrocontroller, der ist 10 Bit groß und der ist.
Ach so, 10 Bit, ja.
Ja, der ist entsprechend linear, das ist okay, kann man für Messaufgaben sehr gut verwenden, aber die Geschwindigkeiten sind nicht so riesig groß.
Okay, danke.
Gibt es sonst noch Fragen im Publikum? Da sehe ich nur eine Hand.
Dieser Warenkorb bei Reichelt, findet man den da bei Reichelt?
Und wenn ja, der ist direkt verlinkt. Du kannst direkt da draufklicken. Warte, ich gehe mal auf die Webseite. Na, ich hoffe, das ist jetzt. Ja, da kommt hier das Jackalope. Achso, ich habe kein Netz. Ja, toll. Nee, aber ist direkt ein Link und dann hast du direkt den Warenkorb mit allem, was da drauf kommen könnte. Und dann kannst du eben für deine Anwendung das raussuchen, was du brauchst.
Und in welcher Größenordnung liegt das, wenn man das ganze Teil jetzt komplett bestücken möchte, weil man halt ja ein Spielkind ist?
Dann bist du bei 100 Euro etwa. Das macht aber nicht wirklich Sinn, weil dann hast du doppelt und dreifach. Du hast erst 232, erst 485, wo du nur eine Sache verwenden kannst. Mhm. Du hast den Messverstärker, du hast die Operationsverstärker, die sich gegenseitig ausschließen. Du hast die Optokoppler und die Relais, wo du auch nur eins von verwenden kannst. Also mehr als 15 bis 20 Euro Bauteile hatte ich da eigentlich nie drauf.
Okay, danke.
Sonst sehe ich jetzt keine Hände im Publikum. Sieht nicht so aus, dann scheinst du alle Fragen beantwortet zu haben.
Gut, ich hoffe, es hat einigermaßen gefallen und war ein bisschen informativ. Vielen Dank fürs Kommen. Und dann bis zur nächsten Frostcon, ja.